Guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier in der Coal Mine und herzlich willkommen, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Ich möchte neben den Gästen im Saal möchte ich neben mir Monika Rühl begrüßen. Sie ist seit dem September 2014 Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economy Suisse. Economy Suisse ist der Dachverband der Schweizer Wirtschaft mit 100 Branchenverbänden, 20 kantonalen Handelskammern und einigen Einzelunternehmen. Das ist insgesamt ein Verband, der 100'000 Schweizer Unternehmen vertritt, aus allen Branchen und mit insgesamt 2 Millionen Arbeitsplätzen. Eine grosse Organisation, die Sie da führen. Frau Rühl, ich komme nachher gerade auf Ihre Biografie zu sprechen. Also Sie können sicher sein, dass ich über Frau Rühl noch mehr wird sagen. Zuerst aber so mal unter uns Frauen. Wie ist das so, als Frau ein Gremium zu führen, das sehr männlich dominiert ist? Wenn man die Geschäftsleitung, den Vorstand anschaut, sind Frauen relativ marginal vertreten. Wie ist das, einen Bereich zu führen? Sie vertreten die Wirtschaft, das ist ja auch nicht unbedingt ein weiblich geprägter Bereich. Wie sieht das aus? Dort ist ja der Führungsstil wahrscheinlich ein bisschen anderer als, sagen wir, ja, man kennt den männlichen Führungsstil eher als militärisch, taktisch, Ellbögeln ist angesagt, hierarchisch, während Frauen ja eher dialogbasiert führen, vielleicht sanfter. Wie ist das für Sie, Frau Rühl, in so einem Bereich tätig zu sein und zu führen?
Also zuerst einmal guten Abend, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich finde es sehr spannend und bin sehr gespannt auf das Gespräch und Ihre Fragen. Ja, ich bin eigentlich meine ganze Berufslaufbahn in männerdominierten Bereichen tätig gewesen. Ich habe in dem Sinn wie gar nichts anderes kennengelernt. Sie werden das ja nachher noch vermutlich sagen, aber ich bin ursprünglich Diplomatin und als ich Diplomatin geworden bin, war der Diplomatenberuf sehr stark ein Männerberuf gewesen. Und von dem her, ich habe mich immer in sehr eben stark männlich geprägten Bereich bewegt. Und habe einfach gelernt, damit umzugehen. Ich habe natürlich meine Fehler auch gemacht, habe dann versucht, aus diesen Fehlern zu lernen und habe auch versucht, einen eigenen Führungsstil zu finden. Und das kann man ja wie nicht einfach lernen, da kann man nicht nur in einen Führungskurs gehen und dann denken, ja, jetzt weiss ich, wie man es macht, sondern das muss man einfach über die Erfahrung stetig lernen und vor allem aus den Fehlern lernen. Und heutzutage muss ich sagen, ich merke relativ selten irgendwie diskriminierende Bemerkungen oder ein diskriminierendes Verhalten in der Wirtschaft, eigentlich gar nicht. Jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil das dem Vorurteil entspricht.
Ja, Sie sind natürlich jetzt auch in einer Position, wo man das nicht mehr macht, aber vielleicht ist das früher noch passiert.
Ja, also ich muss sagen, also jetzt, um vielleicht eine Anekdote zu erzählen, also die diskriminierendste Erfahrung, die ich gemacht habe, seit ich bei der Economy Suisse bin, ist in einem Gespräch mit Journalisten. Und dort ist mir ein Journalist dermassen an den Karren gefahren und hat, ich habe irgendetwas, also ist es nicht ein Interview gewesen, sondern ein sogenanntes Redaktionsgespräch. Und der Journalist hat gesagt, ja, Sie, Frau Rühl, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das weiss ich alles schon, also sagen Sie mir jetzt doch endlich etwas Neues. Und ich war so baff gewesen und ich habe einen Moment überlegt, ob ich jetzt den Raum verlassen soll und einfach sagen, also so nicht. Ich bin aber sitzen geblieben, hat Männer, alles andere sind Männer im Raum gewesen, weiter schwätzen lassen. Und dann war es dann ein bisschen peinlich gewesen. Und das ist so ein bisschen das Krasseste, was mir passiert ist jetzt kürzlich. Also es passiert mir auch heute noch. Und das Lustigste, was mir passiert ist, da bin ich anfangs 40 gewesen, bin neu gewesen im SECO, hatte dort einen Botschaftertitel gehabt, bin weltweit unterwegs gewesen. Und habe eine Delegation geleitet, eine Wirtschaftsdelegation geleitet nach Pakistan. Und Delegationschefin war dann ich. Und dann sind wir zusammen mit dem Botschafter zu einem Minister gegangen. Da ist das Auto, das ist das so wie im Film, oder? Das Auto, die Limousine ist vorgefahren. Irgendein Weibel macht die Autotüren auf. Ich steige dort aus, zusammen mit dem Botschafter. Und dann wird der Weibel wahnsinnig nervös, weil er hat nicht hat mich nicht einordnen können. Hat einfach irgendwie gesehen, eine relativ junge Frau. Und hat irgendwie gedacht, ja, die ist irgendwie eine Assistentin. Und dann hat er immer versucht, mich, hat immer gesagt, ja, also für Besucher sei ich dann da, um die Ecke. Ich soll jetzt doch da um die Ecke. Und ich bin halt einfach weitergelaufen bis zu dem Minister. Und der hat dann gewusst, dass er eine Frau erwartet. Und das ist dann tipptopp gegangen.
Ja, das sind so Erfahrungen, die Frauen öfters machen. Sie sind die Assistentinnen vom Chef, oder? Ja. Ich denke, da können wir wahrscheinlich wir Frauen alle ein Liedli singen. Wir kommen jetzt kurz zu der Biografie, bevor wir dann noch auf die Fehler zu sprechen kommen, die Sie vorher genannt haben. Sie haben aus Fehlern gelernt, das nimmt mich dann schon auch noch ein bisschen Wunder. Aber einfach, dass einmal alle Bescheid wissen über Ihren Lebenslauf. Frau Rühl, Sie haben Romanistik studiert, Sie haben es erwähnt, Sie sind Diplomatin gewesen in Bern, Brüssel und Genf. Sie sind 2002 im EDA tätig gewesen, haben bei der Schweizer Mission bei den Vereinten Nationen New York mitgeschafft, sind persönliche Mitarbeiterin vom damaligen Bundesrat Joseph Theiss gewesen, haben mit ihm dann ins eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement gewechselt und sind Chefin vom Leistungsbereich bilaterale Wirtschaftsbeziehungen im SECO gewesen, das haben Sie vorher erwähnt, mit dem Titel Botschafterin. Und auch Mitglied von der Geschäftsleitung. Und 2008 sind Sie Delegierte vom Bundesrat für Handelsverträge gewesen. Da geht es um Zollfragen, geht es um Marktzugang, Patentschutz. Und nachher dann von 2011 bis 2014 in der Leitung, also haben Sie das Generalsekretariat geleitet vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Das, was heute ja der Bundesrat Schneider-Ammann führt. Man hat Ihnen dann, wo Sie 2014 das Amt von der Direktorin Economy Suisse übernommen hat, hat man ihnen unterstellt, sage ich jetzt mal, dass sie nichts von Wirtschaft verstehen oder keinen richtigen unternehmerischen Background haben. Hätten sie sich das als Mann auch gefallen lassen müssen? Oder haben sie zuerst einmal beweisen, dass sie mindestens so gut sind wie ein Mann oder vielleicht sogar doppelt so gut sind, dass man sie als ebenbürtig anschaut? Haben sie auch so Erfahrungen gemacht?
Ja gut, das ist... Das ist so eine typische Frauengeschichte, habe ich gedacht, oder? Als ich gewählt worden bin, ist dann irgendwie die, und das sind dann eben auch die Journalisten, um jetzt nochmal auf denen umeinander hacken, und ich höre jetzt dann gerade auf, sind dann gekommen und haben dann gesagt, ja, kann die das? Oder? Kann die das? Kennt die Wirtschaft? Kann die den Job? Hat die Erfahrung? Und das hat mich irgendwo geärgert, muss ich sagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Economy Suisse gewechselt habe, ich bin ja nicht irgendwie Chefin von einem KMU geworden, sondern ich bin Chefin von einem Verband und ein Verband arbeitet eben genau an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Und aufgrund von meiner Laufbahn in der Bundesverwaltung und der Nähe zu der Politik habe ich eigentlich sehr viel Vorwissen mitgebracht, das ich einsetzen konnte im Verband.
Ein riesiges Netzwerk, oder?
Ein riesiges Netzwerk, Wissen, wie die Politik tickt, wie die Bundesräte tickt, wie der Bundesrat als Gremium tickt. Aber ich bin über die Jahre im Wirtschaftsdepartement immer wieder auch mit Unternehmer und Unternehmerinnen in Kontakt gekommen und habe gewusst, was die brauchen an Rahmenbedingungen, das, was eben der Staat kann und sollte zur Verfügung stellen und was eben auch nicht sollte zur Verfügung stellen. Von dem her habe ich eigentlich das Gefühl, ich sei gut vorbereitet für diese Aufgabe. Und wie gesagt, dann habe ich mich geärgert und habe dann aber geschaut, wer sind eigentlich meine Vorgänger gewesen. Und lustigerweise sind die Vorgänger, auf jeden Fall die zwei Vorgänger, die ich überblicken kann, die haben genau das gleiche Profil gehabt wie ich. Die haben auch vorher sind sie in der Bundesverwaltung tätig gewesen und haben dann gewechselt zu der Economy Suisse. Und mir Vorvorgänger hat mir gesagt, als er ernannt worden ist, sei genau die gleiche Kritik im Raum gestanden. Kann der das ein Mann aus der Verwaltung? Der weiss doch nicht, wie die Wirtschaft tickt.
Also ist es gar keine Geschlechterfrage.
Und als ich dann das gehört habe, bin ich ein bisschen beruhigt gewesen.
Ist das beruhigend gewesen, genau. Und ich will aber trotzdem noch einmal noch darauf herumhacken, eben die Geschäftsleitung, der Vorstand, also wenn man so sieht, sie sind zwei Frauen und 7 Männer in der Geschäftsleitung. Im Vorstand sind 65 Mitglieder, man höre und staune, 10 davon sind Frauen. man weiss, oder mindestens hat jetzt gerade kürzlich wieder eine McKinsey-Studie belegt, dass je diverser ein Unternehmen ist, desto erfolgreicher ist es. Also McKinsey immerhin. Economy Suisse vertritt doch den Wirtschaftserfolg eigentlich, ist ja darauf bedacht, dass wirtschaftlicher Erfolg stattfindet. Da müsste doch Economy Suisse mit wehenden Fahnen vorangehen und mehr Frauen in der Geschäftsleitung haben. Sehen Sie das anders? Frauenquote zum Beispiel.
Also ich meine, es ist sicher so, es braucht mehr Frauen in Führungspositionen, es braucht mehr Frauen in Geschäftsleitungen, es braucht mehr Frauen in Verwaltungsräten von Unternehmungen. Das ist absolut unbestritten. Viele Frauen haben auch das Wissen, das Know-how, die Intelligenz, um solche Aufgaben zu erfüllen. Also das ist, zweifelsohne ist das der Fall. Es gibt Aufholbedarf. Ich stelle aber schon fest, dass einiges in Bewegung ist. Es gibt eine positive Entwicklung. Wenn wir jetzt unseren Vorstand als Gradmesser nehmen wollen, und das ist vielleicht nicht der richtige Gradmesser, aber es sind heute 10 Frauen im Vorstand, wo ich vor 3,5 Jahren angefangen habe, sind es 4 gewesen. Also es geht schrittweise Fürschi in die richtige Richtung.
Das heisst, Sie können positiv darauf einwirken? Würden Sie das auf Ihre
Fahne nehmen? Nein, ich glaube, es ist einfach zunehmend das Bewusstsein da, auch bei den Männern, dass es mehr Frauen braucht. Und dass auch in den Unternehmungen, oder Unternehmungen, die keine Frauen haben in Führungspositionen oder keine Frauen haben in einem Verwaltungsrat, die werden zunehmend kritisiert. Und die sagen sich, das werden wir uns eigentlich nicht mehr länger antun, und die handeln dann. Und von dem her gibt es Fortschritte, vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das erhoffen, vielleicht nicht so zahlreich, wie wir das uns erhoffen, aber es geht in die richtige Richtung. Und für mich ist, also das ist unsere offizielle Person, aber ich bin auch persönlich der Auffassung, Quote, oder für mich ist eine Quote fast eine Beleidigung. Ich habe das Gefühl, ich selber und viele Frauen können ohne Quote solche Funktionen ausüben. Und ich möchte eigentlich nicht, dass man dann meint, die hätte jetzt ihren Job nur noch bekommen, weil sie eine Frau gesucht haben. Das ist so ein bisschen meine Überlegung. Und darum bin ich skeptisch, und wir als Verband sind skeptisch, weil es ist einfach eine Regulierung. Und wir sind gegen zu viele Regulierungen, weil die Regulierungen der Wirtschaft, der Unternehmungen Kosten verursachen, sie ablenken von dem, was sie eigentlich machen sollten, nämlich innovativ sein und am Markt sein.
Aber eben den wirtschaftlichen Erfolg darf man ja als Wirtschaftsverband auch nicht ganz vernachlässigen, das wo ja offensichtlich beleidigt ist. Aber
das ist ein starkes Argument, dass eben die gemischten Teams besser funktionieren. Mhm. Und das muss einfach besser gehört werden. Da haben die Unternehmungen sicher Handlungsbedarf. Und ich glaube, es ist auch der Umgang, oder? Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass eine Frau muss irgendwie für eine Funktion perfekt sein. Und sie findet, ich meine, sie haben sicher auch schon Leute gesucht für Stellen in ihren Unternehmungen oder dort, wo sie tätig sind. Und man findet ja nie den perfekten Kandidat oder die perfekte Kandidatin. Und man macht immer Abstrich. Man muss immer Abstrich machen. Und bei der Frau, wenn es eine Frau ist, hat man irgendwie das Gefühl, bei der Frau darf man keinen Abstrich machen. Und da finde ich, irgendwie muss in den Köpfen etwas passieren, dass man sagt, okay, das ist eine Frau, die hat jetzt vielleicht noch zu wenig Erfahrung, weil sie jung ist. Aber wir geben jetzt ihr eine Chance und wählen sie in eine Funktion hinein, damit sie sich bewähren kann. Und ich glaube, da muss etwas noch mehr gehen.
Wie man das früher mit Juniorpartnern ja auch können. Aber reiten wir nicht weiter auf dem Thema um. Es ist ein spannendes, aber wir haben noch ein paar andere Themen. Etwas würde mich wundern, die Fehler. Können Sie noch etwas sagen? Die Fehler, die Sie daraus gelernt haben, wie Sie sich behaupten, wie Sie Ihren Führungsstil entwickeln. Was sind das für Fehler gewesen? Oder können Sie sich noch erinnern?
Also das hat jetzt das Beispiel, das ich im Kopf habe, das hat mich sehr stark geprägt, aber hat jetzt mit Führungserfahrung nichts zu tun. Ich war eine ganz junge Diplomatin und es hat eine grosse Sitzung gegeben beim damaligen Staatssekretär. Also eben ich, eine sehr junge Frau, und er ein Staatssekretär zu irgendeinem Thema. Und ich bin in die Sitzung gegangen, habe gewusst, um was es geht, aber ich war eigentlich nicht vorbereitet gewesen. Und dann war das so eine typische Runde gewesen, 20 Personen im Saal, ich die einzige Frau, und der Staatssekretär aus einer vermeintlichen Höflichkeit heraus sagt, ja, Frau Rühl, fangen Sie doch an. Oder er stellt die Frage, fangen Sie doch an. Ich war irgendwie die einzige Frau und irgendwie noch eine der Jüngsten. Und es war extrem schwierig, dort etwas Gescheites zu sagen. Und ich war nicht vorbereitet. Und dann habe ich irgendetwas gesagt, das aber dann nur halbpatzig gescheit war. Und ich bin aus dieser Sitzung rausgegangen und ich dachte, bist du selber die Schuld? Du hättest dich vorbereiten müssen, hättest dann gewusst, was du sagen sollst und hättest eine bessere Falle gemacht. Also, das sind so sättige Sachen.
Also Führungsstil, eine gute Führung heisst auch immer einen Schritt voraus sein. Und das haben Sie dann so können durchziehen, beziehungsweise sind Sie Ihren Gremien immer einen Schritt voraus, wenn Sie schwierige Sachen durchbringen oder überhaupt sich wichtige Diskussionen stellen?
Ich glaube, man muss die Denkarbeit vorher machen. Oder wenn wir unseren Vorstand haben mit 65 Leuten, also 50 sind dann jeweils anwesend an den Sitzungen, dann müssen wir die Denkarbeit vorher machen. Wir tun Anträge unterbreiten und die Anträge müssen durchdacht sein, weil wir müssen die können erklären, müssen die können argumentieren. Das muss inhaltlich sachlich verheben, aber es muss auch politisch verheben. Und ich glaube, das ist eben das, was man unter einem Schritt voraus kann verstehen. Und eben, man muss vorbereitet sein. Also so spontane Geschichten funktionieren manchmal, aber häufig eben auch nicht.
Führen ist etwas Anspruchsvolles. Ich glaube, da wird Ihnen niemand widersprechen. Sie haben ja damals den Economie Suisse, den Dachverband, in einer einigermaßen schwierigen Phase übernommen. 2014 ist er enorm, hat er gelitten oder beziehungsweise hat dazu hergeführt, dass die Glaubwürdigkeit enorm geschwächt war in der Bevölkerung. Es ist hier die Masseneinwanderungsinitiative angekommen, wo man im Economie Suisse gesagt hat, man hat völlig am Volk vorbei politisiert. Es sind Steuerreformen gekommen, man gesagt, das sind Steuergeschenke. Man hat der Bevölkerung irgendein Zeichen erzählt. Steuerausfälle sind am Schluss viel höher gewesen, als man eigentlich prognostiziert hat. Glaubwürdigkeit hat enorm gelitten. Man hat dann gehofft, dass sie kommen, den Laden ein bisschen aufräumen. Man hat hier davon geredet, man geht jetzt an den Stammtisch, man redet mit den Leuten, man geht in die Schule, man erklärt den Studierenden oder den Schülern, was eigentlich die Bedeutung von der Wirtschaft für die Schweiz bedeutet und so weiter. Haben Sie das gemacht? Haben Sie Erfolg gehabt? Haben Sie können die Situation beruhigen? Glauben Sie, dass Bürgerinnen und Bürger Economie Suisse wieder können, mit Respekt begegnen?
Ich glaube, es ist ein gemischtes Bild. Es gibt ein schönes Bild, wo ein indischer Geschäftsmann mal gebraucht hat mit Bezug auf das Vertrauen, also wo ich ihn gehört habe, sagen, das Vertrauen ist wie eine Kokosnuss. Sie braucht lang, bis sie an der Kokospalme gewachsen ist. Also das Vertrauen braucht lang, bis es wächst. Aber so eine Kokosnuss geht in ein paar Sekunden am Boden und das Vertrauen kann in 0, nichts verschwinden. Und bis es dann eben wieder aufgebaut wird, braucht es dann wieder sehr lang. Und von dem her, das muss man sich immer vor Augen halten, dass man nicht einfach einen Anlass machen und dann hoffen, dass das Vertrauen wieder da ist. Das ist das eine. Das andere, es gibt Umfragen, es gibt Studien, die zeigen, dass die Wirtschaft nach wie vor eine sehr hohe Glaubwürdigkeit hat, also dass die Vertrauenskrise, die man häufig davon redet, eben gar nicht so tief ist. Also das Bild gibt es auch.
Also reden von der Schweizer Wirtschaft?
Von der Schweizer, ja. Wirtschaft. Jetzt, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, und das ist die Abstimmung, die Masseneinwanderungsinitiativenabstimmung ist gewesen, bevor ich zu der Economie Suisse gekommen bin. Also habe ich das selber dort nicht erlebt gehabt. Aber was dann meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, man hat wirklich nicht auf dem Radar gehabt, was die Sorgen sind in der Bevölkerung mit Bezug auf die Einwanderung. Und dann hat man sich gesagt, wir müssen aus dieser Abstimmungsniederlage eigentlich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Einerseits muss die Wirtschaft besser erklären, was sie braucht. Wir müssen Unternehmerinnen und Unternehmer besser erklären, was sie brauchen, dass sie ihre Unternehmung hier am Standort Schweiz behalten und nicht einfach ins Ausland gehen. Weil wir wollen eine starke Schweiz mit starken Unternehmungen und die wollen wir hier haben und eben nicht irgendwo im Ausland. Besser erklären, was die Wirtschaft ist und was sie braucht. Und andererseits eben auch besser zuhören. Damit man besser weiss, was die Leute umtreibt, wo Sorgen sind und dass man da auch Massnahmen treffen kann.
Und haben Sie können zuhören? Haben Sie es herausgefunden?
Ja, also wir haben dann ganz unterschiedliche Dialoggefäße getestet und machen das immer noch. Also unsere erste Idee war auf ein Bier mit der Wirtschaft. Wir haben dann manchmal auch gemacht auf einen Kaffee mit der Wirtschaft. Das machen wir jetzt nächste Woche wieder an der Luga in Luzern. Da sind Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter an dieser Messe. Das ist eine Frühlingsmesse. Und wir stehen Rede und Antwort für die Messebesucher, die mit uns eine Diskussion führen wollen. Wir haben Wanderungen gemacht. Drei Wanderungen, eine hier, also in der Ostschweiz, in Richtung Ostschweiz, im Kanton Thurgau.
Also jetzt mit der Bevölkerung, nicht mit der Wirtschaftselite?
Mit der Bevölkerung, nein, das ist ja sonst, also wir müssen nicht untereinander reden. Wenn wir die Bevölkerung erreichen wollen, dann braucht es eben die Bevölkerung als Zielpublikum. Und ich finde solche Begegnungen enorm spannend, weil es ist einerseits immer so eine gewisse Zurückhaltung da von der Bevölkerung, auch eine gewisse Scheuheit. Also was sagt man denn diesen Herren und Damen von der Wirtschaft? Und dann merkt man dann, es sind ja eigentlich Menschen auf der einen und auf der anderen Seite und man kann mit diesen Menschen ganz normal reden. Also das ist so ein bisschen, muss ein bisschen die erste Hemmschwelle überwinden. Und dann ist halt immer, also es kommt immer ein bisschen auf die politische Aktualität an. Aber eben, also Zuwanderung ist etwas, was die Leute nach wie vor bewegt. Altersvorsorge ist etwas, was die Leute bewegt. Die Ausbildung von ihren Kindern ist etwas, was die Leute bewegt. Und da finde ich es enorm spannend, in die Diskussion einzusteigen. Und manchmal halt auch müssen sagen, ich kann ihnen auch keine pfannenfertige Lösung bieten. Es sind viele Sachen, sind ja relativ schwierig. Da gibt es wie keine einfachen Lösungen. Und das auch mal können sagen, wenn man so in einem Gespräch ist, auf du per du, dann ist das wie einfacher. Und das kommt sehr gut an. Aber jetzt muss man sich einfach bewusst sein. Sie haben gefragt, haben Sie jetzt da das völlig zum Kippen gebracht? Wenn wir solche Anlässe machen, dann kommen dort 50 bis 100 Leute. Und das braucht sehr viele solche Anlässe, bis wir dann die 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner von der Schweiz abgeholt haben. Und
also die Kokosnuss ist noch sehr klein, zart, oder wie würden Sie jetzt die Grösse etwa?
Ja, es ist so am Wachsen. Am Wachsen. Ich glaube, es ist insgesamt ist die Situation nicht so schlecht, wie man das häufig auch ein bisschen herbeiredet.
Jetzt haben wir aber gerade wieder eine Unternehmenssteuerreform hinter uns und die ist abgelehnt worden. Der Bevölkerung kommt es vielleicht manchmal vor. Die Wirtschaft will ja immer nur Steuerreduktionen. Die Wirtschaft geht vor allem um die Steuern. Auch wenn es um eine Standortsuche geht. Man will sich ja also von Firmen oder wenn eine Firma will, wechseln, den Standort, dann ist ja immer ein Steuerwettbewerb da. Ist das nicht auch ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren, der Bevölkerung, dass es vielleicht der Wirtschaft nicht nur um die Steuern geht?
Also das ist sicher etwas, was wir versuchen zu machen. Also ich meine, Steuern sind ein wichtiger Aspekt. Also ich will das nicht wegreden. Aber es ist längst nicht alles. Aber wir müssen schauen, also was wir versuchen zu erklären ist, und das ist etwas, was viele Leute nicht sich bewusst machen, die Schweiz steht in einem sehr harten Wettbewerb als Wirtschaftsstandort. Und wenn Sie jetzt Zeitungen gelesen haben in den letzten Monaten, dann sehen Sie, dass in vielen Ländern werden die Steuerreformen entschieden und umgesetzt, in den USA vom Herrn Trump zum Starten, in vielen europäischen Ländern. Die Briten werden so eine Steuerreform machen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir im internationalen Wettbewerb weiterhin attraktiv sind, damit wir wiederum unsere Unternehmungen am Standort Schweiz behalten können. Da gibt es die Steuern als einen Aspekt, da gibt es aber auch noch viele andere Aspekte und darum generell die Standortbedingungen gut zu behalten im Sinne von nicht allzu viel Regulierung, nicht allzu viel Auflagen, im Sinne von, dass wir Offenheit haben gegenüber anderen Märkten. Das sind so verschiedene Faktoren, die wir brauchen. Wir brauchen auch Zugang zu Fachkräften aus dem Ausland. wir haben eine sehr starke Wirtschaft, wo wir darauf stolz sein können. Und die starke Wirtschaft bedeutet, dass wir viele Arbeitsplätze schaffen. Und wir als Schweizerinnen und Schweizer, wir sind wie zu wenig Leute, um die Arbeitsplätze zu besetzen. Und von dem her brauchen wir Leute aus dem Ausland, gut ausgebildete Leute aus dem Ausland. Und der Zugang muss auch in Zukunft gesichert sein. Also es gibt eine ganze Reihe von Elementen, die zu der Attraktivität beitragen, über die Steuern hinaus.
Sie haben es vorher angetönt, eben die globalen Zusammenhänge sind natürlich auch für die Schweizer Wirtschaft enorm von Bedeutung. Wir haben im Moment sehr viel mit protektionistischen Aktionen zu tun, Handelsbarrieren, die aufgebaut werden, Zölle bei den USA angefangen, Gegenreaktion von der EU und irgendwo dazwischen oder mittendrin ist die Schweiz als Exportnation. Man sagt ja auch, Handelskrieg, wo jetzt da angeblich angezettelt wird, bringt nur Verlierer hervor. Was sagen Sie zu der aktuellen Situation? Wo befindet sich die Schweiz im Moment in diesen ganzen Diskussionen? Man sieht ja, der Herr Schneider-Ammann geht weibeln für die Wirtschaft und so weiter. Aber wo sehen Sie die Schweiz in diesem ganzen Kräftemessen? Und ist das ein Phänomen, das nachhaltig Bedrohung ist? Oder ist das jetzt einfach ein Auflockern, das sich wieder beruhigt? Können Sie uns da eine Einschätzung geben?
Also ich glaube, zuerst müssen wir uns einfach immer wieder bewusst werden, wie stark exportorientiert unsere Wirtschaft ist. Und vor allem, wie lang das schon der Fall ist. Oder nehmen Sie die Firma Burkhardt Compressions, die hier in Oberwinterthur angesiedelt ist. Die Unternehmung gibt es seit vielen Jahren und sie hat ihren ersten Export in den 80er Jahren vom 19. Jahrhundert getätigt auf Deutschland. Und die Exportorientierung, die gibt es, das ist nicht nichts Neues, sondern die hat es schon immer gegeben. Und wir haben aus dieser Exportorientierung, aus auch dem unternehmerischen Mut, auf ausländische Märkte zu gehen. Und Deutschland ist ja relativ nah, aber viele Unternehmungen sind weiter weggegangen. Auch zu damaligen Zeiten. Wir sind hier im Volkhardt-Haus. Also die Handelsbeziehung, die Offenheit, die Internationalität, die ist eigentlich Teil der DNA von unseren Unternehmungen, von vielen von unseren Unternehmungen. Und die müssen wir uns bewahren, weil das ist einer der grossen Erfolgsfaktoren der Schweiz. Jetzt ist es so, wenn der Protektionismus herrscht und Abschottungstendenzen da sind, dann geht die Offenheit verloren. Und es gibt, jetzt momentan ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben in Gottes Namen den Herrn Trump, wo man nachweislich nicht versteht, was jetzt eigentlich seine Handelspolitik ist. Und man hat manchmal so ein das Gefühl, am einen
Tag... Also verstehen Sie nicht?
Nein, am einen Tag hat man das Gefühl, geht er so um und am nächsten Tag macht er etwas anderes. Aber wenn sie über seine Massnahmen da Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte einzuführen, wenn es darauf Reaktionen gibt, jetzt momentan ist es so ein ruhiger, dann kann das eskalieren zu einem Handelsstreit. Und in einem solchen Handelsstreit sind wir wirtschaftlich sehr stark betroffen, weil wir wirtschaftlich gross sind. Oder wir gehören zu den 20 grössten Volkswirtschaften aus dem geografisch so kleinen Land heraus. Und wir haben eine höhere Exportorientierung als Deutschland. Also von dem her sind wir dort enorm verwundbar. Und in so einer Handelskriegssituation kommt in uns dann unsere politische Kraft, die eine mittlere Kraft ist, nicht wirklich zu gut. Oder wir sind dann in einer solchen Situation, wo sehr angespannt sind, ist, dann sind wir dann plötzlich politisch klein und haben dann nicht sehr viel zu husten, wenn die Amerikaner irgendeinen Tarif durchgeben. Also wir haben die sehr spannende Ausgangslage, dass wir wirtschaftlich sehr viel stärker sind, als wir das politisch sind. Und von dem her haben wir gar kein Interesse an einem Handelskrieg, weder wirtschaftlich noch politisch. Und ich hoffe wirklich, dass man hüben und drüben zur Vernunft kommt.
Und es kann sich wieder alles beruhigen, haben Sie das Gefühl? Oder muss man sich da wirklich warm anlegen für eine längerfristige Auseinandersetzung im Thema Abschottung. Also vielleicht muss man ja auch so sehen, innerhalb von der Schweiz gibt es ja eben auch die Abschottungstendenzen. Mit dem Protektionismus fangen wir an bei der Landwirtschaft, wo über alle Massen geschützt ist. Dann haben wir die ganze politische Dimension, Kündigungsinitiativen, die bilateralen Verträge, die in Gefahr sind, Selbstbestimmungsinitiativen, vorher noch die Masseneinwanderungsinitiativen. Das trägt ja auch nicht dazu bei, dass die Schweiz politisch stärker wird? Oder wie sehen Sie das?
Also ich glaube, eben international mache ich mir momentan jetzt gerade heute weniger Sorgen. Vielleicht sieht es dann morgen wieder anders aus. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich denke mir, das wird sich wieder beruhigen. Und ich bin, als ich im SECO war, bin ich in der Welt umeinander gereist und habe eigentlich für Offenheit überall plädiert und habe Marktzugang verlangt für Schweizer Unternehmungen auf diesen verschiedenen Märkten. Ich habe verlangt, dass möglichst Offenheit besteht für Schweizer Investitionen. Und dann müssen wir uns einfach auch bewusst sein, wo haben wir denn in der Schweiz unsere abschottenden Tendenzen. Und da ist die Landwirtschaft in Gottes Namen ein Beispiel dafür. Wir sind eine von den bestgeschützten, wir haben eine von den bestgeschützten Landwirtschaften. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch richtig. Wir wollen Sorge tragen zu unseren Bauern. Wir wollen denen auch nicht an Karren fahren. Aber wir sagen von der Wirtschaft her, es muss möglich sein, weiterhin Freihandelsabkommen abzuschliessen, trotz deren abgeschotteten Landwirtschaft. Und da haben wir jetzt ja die grosse Diskussion in Bern am tun, wegen dieser zukünftigen Ausrichtung von der Landwirtschaftspolitik und gleichzeitig verschiedene Freihandelsverträge, die in der Verhandlung sind, so jetzt einer mit dem Mercosur. Und da braucht es einfach einen guten Ausgleich zwischen den Interessen der Bauern auf der einen Seite und den Interessen der Wirtschaft, der Exportwirtschaft auf der anderen Seite. Und ich glaube schon, in dem Moment, wo man miteinander redet oder wieder miteinander redet, dann kann man auch die Lösungen finden.
Aber die Landwirtschaft, Bauern haben eine grosse Lobby. Eine politische, wird sich das wirklich bewegen? Das ist wahrscheinlich ja seit Jahren ein grosses Thema.
Ja, ich meine, die Schweiz hat, wir haben ich weiss jetzt, glaube 36 Freihandelsabkommen, die es bereits gibt. Und ein Teil von denen, da haben auch die Bauern müssen Konzessionen machen. Also sie haben unter Beweis gestellt, dass sie bereit sind. Und von dem her bin ich eigentlich zuversichtlich, dass sie das auch in Zukunft werden machen. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass die Konzessionen, die jetzt dann kommen, vermutlich grösser sind als die sie früher haben müssen machen. Und von dem her wird es nicht ganz einfach sein. Aber neben der Landwirtschaft, Sie haben das angetönt, haben wir andere protektionistische Tendenzen in der Schweiz. Einerseits, und das finde ich enorm störend, alle Welt redet von Digitalisierung und Chancen von der Digitalisierung. Und dann haben wir in dem Geldspielgesetz, wo wir jetzt dann im Juni werden darüber abstimmen, mit dem Gesetz haben wir übrigens kein Problem, es hat einfach eine Schwachstelle, es hat Netzsperren drin. Und Netzsperren ist eine Abschottungsmassnahme, wo nämlich ausländische Anbieter vom Schweizer Markt abschotten wollen. Darum sind wir dort, tun wir das Referendum unterstützen, einfach zum bewusst zu machen, was das genau heisst, so eine Netzsperre, dass das eine Form von Abschottung ist. Und dann haben wir die ganz unterschiedliche Initiative. Die nächste grosse, wo wir vermutlich im November werden darüber abstimmen, ist die Selbstbestimmungsinitiative. Das ist eine Initiative, die verlangt, dass die Verfassung immer dem Völkerrecht vorgeht. Und die Initiative, wenn sie angenommen würde, würde bedeuten, dass viele völkerrechtliche Verträge in unterschiedlichen Bereichen, auch im Menschenrechtsbereich, aber eben auch im Wirtschaftsrecht, würden in Gefahr sein. Und das ist wiederum würde eine Abschottung bedeuten, wenn man dann solche Verträge müsste künden, wie die Initiativen eben verlangt.
Und jetzt können Sie ja beweisen, dass Sie es das mal anders machen als bei den Masseneinwanderungsinitiativen, nämlich beim Volk sein, die Ängste verstehen, die da rum sind. Wie machen Sie das?
Also jetzt mit Bezug auf die Europapolitik und die Selbstbestimmungsinitiative gefährdet eben auch die bilateralen Verträge mit der EU. Mit Bezug auf die Europapolitik haben wir jetzt seit 3 Jahren eine Sensibilisierungskampagne am Laufen, die heisst «Stark und vernetzt». Wir haben gestartet sehr stark auf den Social-Media-Kanälen, haben dann aber zusätzlich auch Anlässe gemacht, weil wir gemerkt haben, dass man auch in unserer digitalen Welt ab und zu analoge Anlässe muss machen, wo man direkt miteinander reden. Und über die Sensibilisierungskampagne haben wir eine sehr breite Allianz zusammengeschmiedet von Wirtschaftsverbänden einerseits, von Parteien von links bis rechts andererseits, von Menschenrechts-NGOs, von Gewerkschaften, von anderen Sorten von NGOs, also auch Organisationen, die sonst nicht zwingend unsere ursprünglichsten Zusammenarbeitspartner sind. Und wir hoffen, dass wir über die starke Allianz, die sehr breite Allianz, die Initiativen dann können bekämpfen können, die einen Europa-Bezug haben und eben können aufzeigen, was die Bedeutung ist von guten Beziehungen zu Europa wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich, auch kulturell, auch wissenschaftlich.
Sind wir ja gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ich möchte noch ganz kurz, Sie haben es erwähnt, zum Thema Herausforderungen kommen. Digitalisierung haben Sie erwähnt. Das ist eine der Herausforderungen, die nicht nur die Schweiz betrifft, aber auch, also dort muss ja die Schweiz sich auch auf die aktuellen und künftigen Trends vorbereiten. Da hat das Online-Magazin Republik mal so eine vernichtende Kritik gegenüber Economy Suisse veröffentlicht, dass Economy Suisse da sehr naiv umgeht, was Datenschutz vorgehen betrifft. Wir müssen jetzt da nicht so in Detail gehen, es würde vielleicht ein bisschen da den Rahmen sprengen, aber ich sehe, sie beschäftigen sich mit dem. Was mir auch noch wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Berufsbildung. Das sind auch Herausforderungen, die man muss schauen, oder? Also es gibt ja noch andere Wirtschaftsverbände, die sich am nachhaltigen Wirtschaften verschrieben haben und die sagen, Zukunft, die Arbeitsplätze, die sind in der nachhaltigen Wirtschaft, Cleantech und so weiter. Wir müssen unseren Nachfolgegenerationen Sorge geben und veraltete Technologien, auf die noch setzen, das ist nicht zukunftsgerichtet. Economy Suisse verteidigt aber noch sehr vieles von diesen Technologien. Das ist das eine, vielleicht können wir es ein bisschen zusammennehmen. Auch Berufsbildung ist etwas, wo man muss Fachkräfte, Sie haben es erwähnt, Fachkräfte muss man holen, man muss auf Berufsbildung setzen. Ist die Schweiz in all diesen Fragen gewappnet für die Zukunft? Oder wo sehen Sie da am meisten Handlungsbedarf aus Sicht des Verbandes?
Also ich glaube, wir sind insgesamt sehr gut aufgestellt. Oder wenn Sie schauen, wie wir heute dastehen, gesamtwirtschaftlich, wir haben wieder wachsende Wachstumszahlen. Wir haben eine sehr tiefe Arbeitslosigkeit, die ist jetzt unter 3% gesunken. Der Frankenschock ist verdaut. Also wir stehen gut da. Wir müssen einfach erklären oder wir müssen uns bewusst machen, dass wir viel tun müssen, damit es uns weiterhin so gut geht. Wir können nicht denken, dass wir einfach zurücklehnen können und sagen, wir sind halt schlicht und einfach die Besten und wir müssen nichts machen. Wir müssen das jeden Tag sehr hart erarbeiten. Und wir müssen auf unsere Erfolgsfaktoren setzen und Berufsbildung ist eine ganz klare Stärke von der Schweiz. Es ist wichtig, dass wir weiterhin dort drauf arbeiten, dass wir eben nicht nur Fachkräfte aus dem Ausland holen, sondern Fachkräfte auch selber ausbilden. Und zwar in Berufen, in traditionellen Berufen einerseits, aber auch in den neuen Berufen, in den digitalisierten Berufen. Also Berufsbildung ist sehr wichtig. Nachhaltigkeit. Da wehre ich mich ein bisschen. Es gibt nicht nachhaltige Unternehmen und nicht nachhaltige Unternehmen. Jedes Unternehmen muss nachhaltig unterwegs sein, muss zukunftsorientiert sein, muss ressourcenschonend unterwegs sein. Allein schon aus Kostenüberlegungen. Wenn Sie am Markt bestehen wollen, müssen Sie innovativ sein, nachhaltig, ressourcenschonend und kostenschonend. Und von dem her, es gibt nicht wie zwei Wirtschaften, nachhaltigen und nicht nachhaltige. Was für uns enorm wichtig ist, und das ist, glaube ich, wirklich der, vielleicht fast der grösste Erfolgsfaktor, ist unsere Innovationskraft. Und damit wir, damit unsere Unternehmungen weiterhin können innovativ sein können, braucht es einerseits ein gutes Bildungssystem, dann braucht es auch gute eidgenössische Hochschulen, es braucht gute Universitäten, gute Fachhochschulen. Es braucht Geld, damit die Unternehmungen können investieren in die Innovation. Und es braucht unsere Kreativität. Also das hat uns bis jetzt immer sehr gut geholfen und auf das müssen wir auch weiterhin können setzen.
Und Sie reden auch von guten Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft natürlich braucht. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, der Wirtschaftsliberalismus, wahrscheinlich der, den wir hier kennen, hat sich bewährt. Aber es braucht auch soziale Abfederung. Jetzt kann man natürlich unter diesen Begriff Wirtschaftsliberalismus und auch soziale Abfederung verschiedenes interpretieren. Können Sie uns kurz eine Erklärung geben, was Sie unter Wirtschaftsliberalismus und aber auch sozialer Abfederung verstehen und ob die Schweiz dem Ideal, das Sie vielleicht jetzt versuchen zu zeichnen, ob die Schweiz da, dem Ideal entspricht?
Also für mich Wirtschaftsliberalismus ist einerseits eben die Offenheit, Zugang zu den weltweiten Märkten und ganz generell die Offenheit. Und etwas, was unsere Mitglieder und unsere Unternehmungen am meisten belastet, ist Regulierung. Und von dem her so wenig Regulierung wie möglich oder so wenig Regulierung wie nötig. Das ist für mich Wirtschaftsliberalismus. Nachher die soziale Verantwortung. Ich glaube, wir haben in der Schweiz eine fantastische Tradition von der Sozialpartnerschaft, die funktioniert vielleicht heute ein bisschen weniger gut als noch vor einigen Jahren, aber sie funktioniert immer noch wesentlich besser als in vielen anderen.
Nicht mehr so gut wie?
Es ist schwieriger geworden, unter den Sozialpartnern, also zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften zu guten Lösungen zu kommen. Es braucht länger, sagen wir mal so. Es braucht
weil länger. Weil Gewerkschaften so hartnäckig sind oder weil die Wirtschaft nicht nachgibt in der sozialen Verantwortung?
Schauen Sie, das ist Ihre Partnerschaft ja immer das Gleiche. Wenn der eine anfängt zu bocken, tut der andere auch bocken und dann tut sich das so ein bisschen aufstilisieren. Aber ich glaube, solange wir an den Tisch sitzen und nach Lösungen suchen, auch in der Sozialpartnerschaft, dann sind wir nach wie vor wesentlich besser unterwegs als andere Länder, wo dann die Leute auf die Straße gehen. Und ich glaube, auf das sollten wir setzen. Und wir haben in der sozialen Abfederung, also wenn Sie unsere Sozialversicherungen anschauen, dann sind wir gut aufgestellt. Wir müssen aber dafür sorgen, dass wir die auch in Zukunft finanzieren können mit einer Gesellschaft, die älter wird. Und von dem her ist es sicher wichtig, dass man dann für die Altersvorsorge, wenn man dann irgendwann wieder über die abstimmt, dass man dann dort Nägel mit Köpfen machen
könnte. Erlauben Sie mir noch eine Frage, bevor ich die Runde dann gerne auch noch für unser Publikum auftue. Sozialversicherung, Rentenreform, das ist ja ein grosses Thema jetzt. Und mich dünkt, da ist ja gerade auch Economo Suisse in der Verantwortung beziehungsweise im Dilemma. Einerseits will man ja das Rentenalter erhöhen, um die Finanzierung sicherzustellen. Andererseits fehlen aber überall die Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie kann da die Economo Suisse Hand bieten, um das Dilemma zu lösen, das Problem zu lösen?
Also ich meine, es ist etwas, was mich wirklich erstaunt, ist, wie schwierig in unserem Land, wo wir wirklich eine gute Diskussionskultur haben, generell auch dank unserer direkten Demokratie, mich erstaunt, dass wir nicht wirklich richtig diskutieren über die Erhöhung des Rentenalters. Weil die Erhöhung des Rentenalters wird kommen, weil wir eben immer älter werden und von dem her braucht es da eine Erhöhung von dem Rentenalter. Und niemand redet eigentlich vor einer Rentenerhöhung auf einen Klapp, sondern einer schrittweisen Erhöhung.
Aber wo sind die Arbeitsplätze, die für die älteren Arbeitnehmer sollen dann zur Verfügung stehen?
Und ich glaube, da muss man sich bewusst sein, dass die Situation sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich erlebe es immer wieder, dass es viele Leute gibt, die mit 65 gerne noch weiterarbeiten würden, die sich dann selbstständig machen, neue Tätigkeitsgebiete suchen und ganz gezielt eben ein neues Tätigkeitsgebiet zusammenstellen. Und dann gibt es sicher Berufe, die körperlich sehr anstrengend sind und dann finde ich das sehr richtig, dass solche Leute mit anstrengender körperlicher Arbeit auch früher pensioniert werden können. Also es braucht die Flexibilität. Und dann, um Ihre Frage zu beantworten, braucht es sicher in den Unternehmungen auch ein Umdenken und dass man sagt, ja, man setzt auf ältere Arbeitnehmende, die vielleicht nicht mehr ganz so schnell sind wie ein 25-Jähriger, aber die eine enorme Erfahrung haben, die sie in eine Unternehmung einbringen können und die auch die Erfahrung gegenüber den jüngeren Mitarbeitenden wahrnehmen können. Da sicher braucht es in der einen oder anderen Unternehmung auch ein Umdenken.
Das klingt wunderbar. Nur wie überzeugen Sie die Unternehmungen, dass sie das auch so sehen wie Sie?
Schauen Sie, es wird, wie soll ich sagen, Überzeugungsarbeit ist sicher Teil von unserer Aufgabe. Aber wir haben immer weniger junge Leute und immer mehr alte Leute. Also es ist wie automatisch, dass wir die älteren Arbeitnehmer werden wirklich brauchen und sie an ihren Arbeitsplätzen müssen und dürfen behalten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dort den Wert von älteren Arbeitnehmenden sieht und anerkennt und sagt, das ist etwas Positives, weil das sind Leute, die enorm viel Erfahrung mit sich bringen.
Also das wird sich dann ergeben, wahrscheinlich, sagen ich hoffe Sie jetzt, es. Rein von der Demografie. Ich möchte gerne die Runde auftun. Wenn Sie Fragen haben an Monika Rühl, können Sie ihr die gerne stellen. Vielleicht möchten Sie ihr auch etwas sagen, dann können Sie die Hand aufheben und der Michael Zollinger wird mit dem Mikrofon vorbeikommen.
Ja, ich wollte fragen, warum Sie dort gewechselt haben vom SECO, jetzt, also eigentlich aus der Diplomatie raus sind, weil das ist ja sicher extrem spannend gewesen dort. Ja, was so der Grund war, weil viele Diplomaten, also zumindest laut meiner Erfahrung, bleiben ja Diplomaten fürs Leben. Also sind Sie ja auch, ich will ja nicht sagen, also Sie sind ja immer noch Diplomatin.
Gut, also eigentlich bin ich es nicht mehr, weil ich den diplomatischen Dienst verlasse. Ja, das ist einfach irgendwie wie passiert, denke ich mir. Ich hatte dann Tätigkeiten in Bern, immer noch in der Bundesverwaltung, die aber nicht mehr im diplomatischen Bereich waren. Und sie haben, wenn sie sich für den diplomatischen Dienst bewerben und dort herkommen, dann müssen sie sich verpflichten, dass sie sich überall auf die Welt hin lassen versetzen. Und das alle 4 Jahre. Und ich habe dann gemerkt, auch aus privaten Gründen, dass ich das nicht mehr wette. Und darum bin ich ausgetreten, bin dann Generalsekretärin geworden im Departement und bin zur Economie Suisse gekommen. Für mich war immer wichtig, dem, was ich gemacht habe, dass ich Erfahrungen und das, was ich gelernt habe, in einer früheren Tätigkeit habe mitnehmen und das auch weiter einsetzen. Und das kann ich heute bei der Economie Suisse, wenn ich auf dem Papier eben keine Diplomatin mehr bin.
Sie reisen jetzt innerschweizerisch dafür viel.
Genau.
Sind Sie täglich unterwegs mit dem Zug oder wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, ich bin wirklich fast jeden Tag unterwegs und ich stelle immer wieder fest, wie vielfältig unser Land ist. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen patriotisch, aber es ist so, ich finde es enorm spannend. Sie sitzen im Zug, fahren 2-3 Stunden Zug Richtung die Welsche Schweiz, sind in einer anderen Welt, sprachlich, kulturell, auch wirtschaftlich. Jetzt gehen Sie ins Tessin, Sie haben die gleichen Erkenntnisse. Und von dem her ist das sehr spannend und der Vorteil ist, ich habe keinen Jetlag mehr, also von dem her ist das angenehmer.
Weitere Fragen?
Ich hätte sonst noch eine. Sie haben zum Thema Handelskrieg gesagt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der wirtschaftlichen Kraft von dem Land und aber politisch doch eher eingeschränkten Möglichkeiten, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Was würden Sie denn sagen, wie könnte sich das ändern, dass die Schweiz politisch mehr Potenz hat, sag ich mal so, oder ist das einfach in der Natur von der Sache, weil wir ein kleines Land sind? Und wie könnte die Schweiz mehr Einfluss haben politisch?
Also ich glaube, man darf unseren Einfluss auch politisch nicht unterschätzen. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat von der Schweiz einmal gesagt, dass die Schweiz über ihrem Gewicht agiere. Und ich glaube, er hat durchaus recht. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen in dem, was wir, machen, dass wir nicht die Amerikaner sind. Oder die Amerikaner, das kann man jetzt durchaus auch schlecht finden, aber es ist einfach eine Tatsache, die können es sich leisten, etwas zu entscheiden und dann das einfach weltweit durchzudrücken. Und das wird die Schweiz nie können. Mich stört das ehrlich gesagt auch nicht fest, wenn die Schweiz das so nicht kann. Aber wir bringen viele von unseren Interessen durch, auch gegenüber Brüssel, auch gegenüber der EU. Also wir sind durchaus gut unterwegs, aber wir sind nicht eine politische Grossmacht. Das ist eigentlich das, was ich wollte sagen.
Fällt mir gerade noch in diesem Rahmen. Grossbritannien ist ja jetzt auch auf der Suche nach neuen Handelspartnern. Muss schauen, dass sie mit der EU zu Schlag kommt. Ist Grossbritannien eine Chance, eine wirtschaftliche, für die Schweiz? Und wenn ja, wie nutzt die Schweiz das jetzt in der jetzigen Zeit, wo die Verhandlungen und die Handelsverträge ja aufgeleistet werden?
Ja, Grossbritannien ist sicher ein sehr wichtiger Partner für die Schweiz. Es ist unser fünftwichtigster Handelspartner. Und sicher, wenn wir jetzt die Chance nutzen, wenn Grossbritannien aus der EU rausgeht und werden dort Verträge haben mit Grossbritannien, die über das rausgehen, wo wir heute haben. Die Schwierigkeit ist jetzt, dass wir so in einer Dreiecksbeziehung sind zwischen der Schweiz, Grossbritannien und der EU, weil Grossbritannien muss jetzt erst einmal austreten aus der EU, um mit uns Verträge abschliessen können. Und von dem her haben wir die unschöne Abhängigkeit und müssen jetzt wie warten, bis da eine Einigung da ist zwischen Grossbritannien und der EU. Und da jetzt vielleicht auch im Sinn von der politischen Macht, ich muss Ihnen sagen, ich habe mir eigentlich mehr erwartet von Grossbritannien. Ich habe mehr erwartet, dass sie, also erwartet, dass Grossbritannien gegenüber der EU offensiver auftritt. Aber man hat einfach feststellen, die britische Regierung weiss nicht, was sie will. Und das hat dazu geführt, dass Brüssel einfach den Tarif durchgegeben hat. Und das hat aber nichts mit der Stärke von Brüssel zu tun, sondern mit der Schwäche von Grossbritannien. Und die Schwäche ist darauf zurückzuführen, dass die britische Regierung nicht weiss, was sie will. Und das müssen wir einfach ein bisschen im Kopf haben. Aber ich denke, wir haben das Bilateral zwischen der Schweiz und Grossbritannien gute Chancen, etwas Neues zu bauen. Und die Chancen
sind auch dran.
Ja, absolut, absolut. Aber eben, wir müssen irgendwie wie zuerst warten, bis die Briten dürfen mit uns überhaupt verhandeln. Und sie dürfen das erst, wenn sie offiziell nicht mehr Mitglied sind von der EU. Aber das wird in einem Jahr der Fall sein. Also von dem her hoffe ich, dass wir dann rasch können gute Verträge abschliessen.
Und wenn wir bis dann nicht die Bilateralen gekündigt haben, dann das würde das Ganze dann noch mal verkomplizieren.
Das sollten wir nicht machen.
Wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Weitere Fragen? Oder? Ja?
Ja, ich habe den Eindruck gewonnen, bei der Frage von diesen Nichtsperrenen, dass sie da anders geurteilt hätten, wenn sie noch für den Bund tätig wären. Täuscht der Eindruck? Weil, also, sie haben sich ja zu der Regulierung geäussert und dort hat die Economie Suisse eine sehr absolutistische Haltung. Oder? Alles, was eine Regulierung ist, ist mal grundsätzlich verdächtig. Jetzt bei diesen Nichtsperren muss man sagen, der Sachverhalt ist recht ein spezifischer, betrifft eine ganz bestimmte Gruppe, wo man jetzt auch nicht so viel Mitleid muss haben. Also würde ihr Herz da anders schlagen, wenn sie noch im öffentlichen Dienst wären?
Jetzt kommt eine diplomatische Antwort.
Nein, ich meine, ich habe eine andere Rolle. Das ist ganz einfach. Ich weiss nicht, wenn ich beim Bund weiterhin bleiben wäre, dann wäre das jetzt nicht meine Zuständigkeit. Das wäre eine Zuständigkeit in einem anderen Departement. Von dem her hätte ich mich mit dem Geldspielgesetz nicht auseinandergesetzt. Ich möchte einfach etwas sagen. Es ist nicht so, dass wir gegen jegliche Regulierung sind. Es braucht gewisse Leitplanken und die muss der Staat liefern. Die müssen Klarheit schaffen, die geben Rechtssicherheit. Aber wir haben in der Schweiz Tendenz zur Überregulierung. Oder wir wollen dann wirklich bis aufs letzte und hinterste Komma alles klären. Und das verursacht einen enormen Aufwand bei den Unternehmungen. Und darum sind wir dort so sensibilisiert.
Muss man aber sagen, die Unternehmungen sind ja von dieser Regulierung gar nicht betroffen, oder? Es ist ja die Sozialisierung von den Kosten, die das produziert, wenn die Leute spielsüchtig werden, im Internet Kontrolle verlieren auf Seiten, die auch nicht garantieren, wie die Gewinnausschüttungen sind. Es geht ja um so Problematiker und die sozialisierten Kosten, die sind ja weder im Interesse von der Bevölkerung noch von der Wirtschaft, wo ja auch etwas zum Steuersubstrat beiträgt. Also diesbezüglich frage ich mich einfach, wie kommt es zu dieser Haltung? Also warum die Ablehnung von diesen Netzsperren, die ja im Übrigen, wie wir ja alle wissen, auch relativ leicht zum Gehen sind?
Ja, genau, das ist ja der Punkt, weil sie leicht zum Gehen sind, dann braucht es sie nicht. Oder das ist ja so ein bisschen das Absurde. Und ich habe vorher gesagt, wir haben nichts gegen das Geldspielgesetz. Das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht eine volkswirtschaftlich direkt relevante Vorlage. Mit der hätten wir uns vermutlich nicht intensiv befasst. Aber es ist jetzt halt dummerweise das erste Gesetz, wo so ein Antrag gekommen ist für eine Netzsperre. Und in einer digitalisierten Welt, wenn sie einerseits digital arbeiten und wir alle sagen, digital ist unsere Zukunft, dann können sie nicht gleichzeitig Abschottung machen. Und jetzt dummerweise ist jetzt gerade die Netzsperrendiskussion in dem Geldspielgesetz gekommen und jetzt müssen wir die Diskussion dort führen.
Also Ihre Haltung ist, während den Anfängen in diesem Zusammenhang?
Gegen die Abschottung, ob es jetzt in der digitalen Welt ist oder in der realen Welt, gegen die Abschottung, das ist unsere Haltung.
Gibt es noch mal, vielleicht ist gut, wir wechseln vielleicht noch oder geben jemand anderem noch die Möglichkeit. Sonst gibt es auch nachher vielleicht noch Gelegenheit, bei einem Glas zu trinken. Ja?
Der Unterschied Economy Suisse KMU, ich stelle die These auf, dass Economy Suisse zu wenig macht für unsere KMU. Weil für mich ist KMU Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft. Und ich stelle auch fest, und das ist eine Tatsache, dass die grossen Unternehmungen, die natürlich vor allem bei euch zu Hause sind, die werden heute schon grossmehrheitlich durch ausländische Männer zur Hauptsache geführt. Die haben keinen grossen Bezug mehr zu der Schweiz. Die fliegen am Freitag heim und am Montag kommen sie wieder und managen da Unternehmungen. Man könnte es in Winterthur, ich kann es auch sagen, ist Sulzer, Rieter ist auch nicht mehr schweizerisch geführt. Diesbezüglich, da erlebe ich selber als Unternehmer und ja, ein bisschen grösserer KMU. Und dort erwarte ich von der Economy Suisse ein bisschen mehr, dass man mit dem Schweizerischen Gewerbeverband zusammen mehr sollte unternehmen und machen. Die Unternehmenssteuer von 2017, da muss ich sagen, als KMU fühlen wir uns dort von euch nicht gestützt. Weil das lastet auf der KMU, das ist eine Tatsache, wenn das so durchgeht.
Also, das sind jetzt viele Fragen gewesen. Zuerst einmal Economy Suisse und KMU. Es ist einfach nicht so, dass die Economy Suisse nur die grossen Unternehmungen vertritt. Frau Landolt hat am Anfang gesagt, wir vertreten 100'000 Unternehmungen in diesem Land. Und wir haben, ich sage es immer so, wir haben nicht 100'000 Grosskonzerne in der Schweiz. Also vertreten wir auch sehr viele KMU, sehr viele exportorientierte KMU. Und das ist mir enorm wichtig, dass wir von dem Image wegkommen, nur die Interessen der grossen Unternehmungen zu vertreten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass grosse Unternehmungen und KMU sehr eng zusammenarbeiten, in sehr vielen Fällen und auch aufeinander angewiesen sind. Das sind nicht wie separate Welten, sondern das sind Welten, die sehr intensiv zusammenarbeiten und auch eben die Abhängigkeit gegenseitig haben. Im Sinne von beispielsweise von Zulieferern, wo ein KMU ein Zulieferer ist von einer grossen Unternehmung. Die Tatsache, dass viele Ausländer bei uns in den Unternehmungen arbeiten, das gilt, mag gelten für grosse Unternehmungen, aber das mag auch gelten für viele kleinere Unternehmungen. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir wieder aufgrund von der Kleinheit von unserem Land und der Grösse von unserer Wirtschaft, wir brauchen auch gute Leute aus dem Ausland. Und wir, also wie soll ich sagen, und das, auch das ist nichts Neues. Denken Sie zurück an Zuwanderer wie einen Herr Braun oder einen Herr Boveri oder einen Herrn Nestle oder die Familie Hayek. Das sind ja alles nicht Leute, die aus der Schweiz rausgekommen sind. Ich erwarte aber trotzdem, wenn Ausländerinnen und Ausländer zu uns kommen, die in unseren Unternehmungen arbeiten, dass sie sich auch mit unserem Land befassen, mit unserem politischen System befassen und nicht einfach irgendwo so ein bisschen auf einer, in den Flugzeug hineinleben. Ich glaube, das ist schon eine Erwartung, die wir dürfen haben und wo wir auch versuchen, unseren Unternehmungen in Erinnerung zu rufen, wenn es da irgendwie einen Handlungsbedarf gäbe. Wir arbeiten sehr eng mit dem Schweizerischen Gewerbeverband zusammen. Wir haben ganz einen regelmäßigen und intensiven Austausch und wir haben in sehr vielen Fällen exakt die gleichen Positionen. Und dann gibt es ab und zu einen Fall, wo man halt nicht die gleiche Position hat. Und das hat damit zu tun, dass wir unterschiedliche Mitglieder zwischen dem Gewerbeverband und Economie Suisse und die haben vielleicht ab und zu unterschiedliche Interessen. Und vielleicht zu der Steuervorlage. Auch dort sind wir im intensiven Kontakt mit dem Gewerbeverband. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zwischen der Economie Suisse und dem Gewerbeverband zu einer Lösung kommen können, auch in der Unternehmensbesteuerung, also auch in der Dividendenbesteuerung, die für KMU sehr wichtig ist. Aber dort liegt jetzt der Ball im Parlament und dort sind vor allem momentan sehr stark Parteien gefragt.
Aber ich sehe schon, ich denke, der Herr Ullmann, der vorher das Wort gehabt hat, wird mit Ihnen vielleicht dann nachher auch noch gerne das Wort wechseln. Ich sehe schon, es langt nicht, dass Sie mit der Bevölkerung wandern gehen. Ich glaube, Sie müssen auch mit den waschechten Unternehmern noch die ein oder andere Wanderung unternehmen. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon sehr viel Spass dabei. Vielleicht noch eine abschliessende Frage an Sie, Frau Rühl. Darf man sagen, Sie sind jetzt 54 auf dem Zenit von Ihrer Berufskarriere. Vielleicht aber auch nicht. Es wäre auch noch ein Alter, wo man vielleicht noch einen Sprung in eine neue berufliche Herausforderung könnte wagen. Fühlen Sie sich wohl als Direktorin Economie Suisse und können sich vorstellen, noch weitere 10, 12 Jahre dort sein, je nach Rentenalter, das wir bis dann haben? Oder, ja, sind Sie auch offen für eine neue Herausforderung?
Also mir ist es sehr wohl, wo ich bin. Mir macht die Arbeit bei der Economie Suisse sehr viel Spass. Ich setze mich gerne für die Schweizer Wirtschaft ein, weil ich finde, die Schweizer Unternehmungen haben fantastische Sachen gemacht in der Vergangenheit und machen das auch heute noch in der Gegenwart und in der Zukunft. Von dem her ist es ein ich tue mich gerne engagieren für die Interessen von der Schweizer Wirtschaft und würde das in dem Sinn auch gerne weiterhin machen. Ich habe ein fantastisches Team. Wir sind ein relativ kleines Team. Wir sind ein junges Team. Wir sind irgendwie 35 im Schnitt. Das ist das jüngste Team, das ich bisher geleitet habe. Und da hat es sehr viele spannende Leute mit sehr vielen guten Ideen. Und da freue ich mich jeden Tag darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Team, das übrigens an 5 Standorten arbeitet. Nicht nur in Zürich, sondern auch in Genf, in Lugano, in Bern und in Brüssel. Von dem her zieht es mich nicht von der Economie Suisse weg. Aber wer weiß, was einem das Leben bietet. Ich habe in meiner beruflichen Erfahrung immer wieder gesehen, dass der Überraschungsmoment sehr einen grossen Einfluss gehabt hat. Ich bin überrascht worden von irgendwelchen Entwicklungen, von irgendwelchen Öffnungen, von irgendwelchen Anfragen. Und da weiß ich nicht, was auf mich zukommt in den nächsten Jahren, bis ich dann mit sicher 65, wenn nicht mehr, pensioniert werden.
Ich sehe nur, Sie haben so in Abstand von 3-4 Jahren haben Sie jeweils Ihre Aufgaben gewechselt. Sie sind jetzt 3,5 Jahre bei Economie Suisse. Also wir dürfen uns überraschen lassen und schauen mal, wie es weitergeht. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind, Monika Rühl. Vielleicht haben Sie noch Zeit, ein Moment da zu bleiben und noch einen kleinen Austausch, einen kleinen Schwätz mit uns zu machen. Ihnen, liebes Publikum, möchte ich auch ganz herzlich danken, dass Sie da gewesen sind. Ich möchte noch auf den nächsten Stadttag hinweisen. Der ist am 31. Mai. Es werden zu Gast sein Jane Wakefield und Stefan Herter. Es ist ein Paar und Sie machen beide sehr engagiert ihre beruflichen Sachen. Die eine ist extrem engagierte Kulturprojektfrau und er ist ein Winzer mit Herzblut. Und wie sie das zusammen managen mit den kleinen Kindern und mit den Herausforderungen, die das Leben sonst noch so bietet, werden wir am 31. Mai erfahren. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Dankeschön.